Wir sind in Hesekiel 12. Und in den nächsten Kapiteln fast so was wie eine Antwort von Hesekiel auf Einwände, die von dem Volk kommen könnten, so in den nächsten Kapiteln. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, das ist die Phrase, die wir immer und immer wieder sehen in Hesekiel. Menschensohn, du wohnst mitten in dem widerspenstigen Haus, bei solchen, die Augen haben zu sehen und doch nicht sehen, die Ohren haben zu hören und doch nicht hören, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Also das Problem war nicht, dass sie nicht sehen konnten, dass sie nicht hören konnten. Sie hatten Augen, sie hatten Ohren, das Problem ist, dass sie nicht hören wollten. Und das ist ja meistens das Problem bei den meisten Menschen, auch in unserer Zeit. Auch unser Problem ist ja selten, dass wir es nicht hören, sondern dass wir so selektives Hören haben manchmal. Wir hören nur das, was wir wollen, wir sehen nur das, was wir wollen. Das geht uns manchmal in der Ehe so, ne, dass wir nicht alles hören oder ja, den Müll habe ich nicht gesehen. Über manche Dinge kann ich hinwegsehen. Und wir machen das mit dem Herrn oft auch mal genauso. Und die Einstellung passt nicht. Das war das Problem mit dem Volk. Und wir haben den letzten Sonntag auch viel drüber geredet, dass es wirklich unsere Einstellung ist, ob es ankommt. Herr sieht auf das Herz, nicht nur auf die Äußerlichkeiten. Und jetzt gibt er ihm wieder so eine Zeichenhandlung. Sie wollen nicht hören auf das, was er sagt, deswegen gibt er ihnen ein Bild. Und du Menschensohn, mach dir Gebäck zur Verbannung zurecht und zieh bei Tag vor ihren Augen in die Verbannung aus. Und du sollst vor ihren Augen von deinem Ort zu einem anderen Ort in die Verbannung ausziehen. Vielleicht sehen sie es, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und trage dein Gebäck wie das Gebäck zur Verbannung bei Tage vor ihren Augen hinaus. Und du ziehe am Abend vor ihren Augen aus, wie man auszieht, um in die Verbannung zu gehen. Vor ihren Augen durchbricht er die Mauer und trage dein Gepäck dadurch hinaus. Vor ihren Augen nimm es auf die Schulter, in Finsternis trage es hinaus. Du sollst dein Gesicht verhüllen, damit du das Land nicht siehst. Denn zu einem Wahrzeichen habe ich dich für das Haus Israel gemacht. Sie sind ja in Babylonien verschleppt dorthin. Das heißt, die Menschen haben wahrscheinlich sehr gut verstanden, was er hier ihnen vorgespielt hat. Die haben das nämlich selber erlebt, die meisten zumindest. Vielleicht die kleinen Kinder noch nicht, aber die Erwachsenen, zu denen er redet, die haben das persönlich miterlebt, wie es ist, in Verbannung auszuziehen. Und es gibt auf so antiken Reliefs von dieser Zeit aus Babylonien oder auch von Assyrien gibt es solche Gravuren, wo man sieht, wie die Gefangenen so Beutel tragen mit ihren Habseligkeiten, die sie halt noch zusammenraffen konnten, die sie für die Wegzehrung brauchten. Vielleicht die wichtigsten persönlichen Dinge. Mhm. Wie es Flüchtlingen halt so geht, im Prinzip. Meine Großeltern waren Sudetendeutsche, denen wurde auch gesagt, ihr habt einen Tag, dürft einen Kleinwagen mitnehmen, voll Zeug, den Rest müsst ihr lassen und dann müsst ihr gehen. Also die haben wir wohl sehr gut verstanden, was er getan hat. Offensichtlich sollte er untertags hier sein Gebäck zusammenpacken und sich fertig machen und dann bei der Dämmerung, als es dunkel wurde, dann ausziehen. Man sagt ja, vor ihren Augen durchbricht ihr die Mauer. Das heißt, ihr werdet den Vorderausgang nicht durch die Tür ausziehen, sondern heimlich von hinten. Die Häuser waren in Babylonien wohl aus so Lehmziegeln gebaut, da konnte man gut durchgraben.
Ja, sonst würde es dann nicht stehen.
Und ausbrechen, sozusagen.
Ja.
Da tat ich so, wie mir befohlen war. Sollte man Hesekiel, Hesekiel war immer gehorsam, egal was für abgefahrene Dinge der Herr von ihm verlangt hat. Das ist ein Vorbild für uns. Selbst wenn wir es nicht verstehen, selbst wenn es peinlich ist oder nicht Sinn macht für uns, wir tun, was der Herr uns sagt.
Gegeben und loyal, ja.
Mein Gepäck trug ich wie Gepäck zur Verbannung bei Tage hinaus und am Abend durchbrach ich mir die Mauer mit der Hand. In Finsternis trug ich es hinaus, ich nahm es vor ihren Augen auf die Schulter. Und das Wort des Herrn geschah zu mir am Morgen: Menschensohn, hat nicht das Haus Israel, das widerspenstige Haus, zu dir gesagt, was tust du? Deswegen hat er diese Handlung gemacht, dass sie nachfragen. Was tust du? Also was er getan hat, war schon klar, aber was soll das? Warum tust du das? Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr: Herr, den Fürsten in Jerusalem betrifft dieser Ausspruch und das ganze Haus Israel, in dessen Mitte sie sind. Also erstmal ein Ausspruch gegen Zedekia, der ja der letzte König von Israel war. Und er nennt ihn hier Prinz, weil der König Joachim wurde ja, ist das richtig? Joachim war der
Vorgänger von
Zedekia. Der wurde gefangen weggeführt und dann wurde der Zedekia zu seinem Nachfolger gemacht.
Genau. Oder Matanja.
Genau. Von dem
Joachim wurde der Ezekiel
Nebukadnezar, genau. Deswegen nennt er ihn hier den Fürsten, nicht den König.
Ja.
Also sehr exakt, was Ezekiel hier prophezeit. Sprich, ich bin ein Wahrzeichen für euch. Wie ich getan habe, so soll ihnen getan werden. In die Verbannung, in die Gefangenschaft werden sie gehen. Und der Fürst, der in ihrer Mitte ist, wird sein Gepäck in der Finsternis auf die Schulter nehmen und hinausziehen. Sie werden die Mauer durchbrechen, um es durch sie hinauszutragen. Und das ist wörtlich erfüllt, wenn wir in den Geschichtsbüchern nachlesen. Der König Zedekia mit seinen Obersten ist heimlich geflohen aus Jerusalem. Nachts hat sich durch die Stadtmauer, durch vielleicht auch die Mauer seines Hauses durchgegraben. Er wird sein Gesicht verhüllen, weil er selbst mit seinen Augen das Land nicht sehen will. Vielleicht auch, um sich unkenntlich zu machen.
Ja, dass man nicht erkennt.
Wohl nicht seine königlichen Kleider angehabt, sondern er wollte als einfaches Volk hier erscheinen. Aber der Herr sagt im Vers 13, und ich spanne mein Fangnetz über ihm aus und in meinem Jagdnetz wird er gefangen. Und ich bringe ihn nach Babel ins Land der Chaldeer, aber sehen wird er es nicht und er wird dort sterben.
Wurde ja geblendet.
Sehr exakt, er wurde geblendet in Ribla vor dem König Nebukadnezar. Erst haben sie seine Söhne vor seinen Augen umgebracht, dann haben sie ihm das Augenlicht genommen. Sehr grausam, das war das Letzte, was er gesehen hat. Das war die Rache, dass er rebelliert hat gegen den König Nebukadnezar. Und dann hat er ihn gefangen weggeführt. Aber es hat sich hier ganz wörtlich erfüllt. Er ist in das Land gekommen, aber er hat es nicht gesehen. Und alle, die um ihn her sind, seine Helfer und alle seine Scharen, will ich in alle Winde zerstreuen und hinter ihnen her werde ich das Schwert ziehen. Also alles sehr exakt. Gott ist der Gott der Geschichte. Er sieht alles, er weiß alles, er kennt die Zukunft genau und deswegen kann er die Dinge auch hier so genau vorhersagen. Das ist ein Kennzeichen für uns auch, dass das wirklich das Wort Gottes ist. Weil Ezekiel kann nicht in die Zukunft schauen, aber der Herr kann es. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich sie unter die Nationen versprenge und sie in die Länder zerstreue. Und ich werde von ihnen einige Leute übrig lassen, vom Schwert, vom Hunger und von der Pest, damit sie alle ihre Gräuel erzählen unter den Nationen, zu denen sie kommen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Also immer diesen Überrest um in der Gnade zu zeigen auch wieder, aber auch um ein Zeugnis abzulegen für das Wirken des Herrn, dass Gott wirklich ja, eben der Herr ist und dass man ihn nicht veräppeln kann. Und er tut das, was er vorher gesagt hat. Und natürlich für unser Leben, manchmal überführt uns der Herr auch oder spricht zu uns. Es ist gut, wenn wir schnell hören. Wenn der Heilige Geist so leise an unser Herz klopft und sagt, hey du, was hast du da gerade machst, davor hast oder wie du gerade lebst, das ist nicht gut so, dann hör drauf, kehr schnell um. Der Herr ist treu. Vielleicht schickt er dann noch einen Bruder, der sagt, hey Bruder, ich hab dich lieb, was machst denn du da gerade, das sieht nicht so gut aus. Und vielleicht noch einen anderen, aber wenn wir nicht hören, dann heißt es, der Vater züchtigt seine Kinder, die er liebt. Im Hebräerbrief, das ist ein Vorrecht als Kinder, dass Gott nicht sagt, ihr seid mir egal, sondern er liebt uns und er geht uns nach.
So ist es.
Dem allen überwindet wir weit.
So fehlt das raus, deswegen haben sie uns geschlagen. Weil ich gesagt habe, steht schon die Bibel. Ja, so war das früher.
Dann Vers 17, zweites Wort, das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, dein Brot sollst du mit Beben essen und dein Wasser mit Zittern und in Angst trinken. Also er sollte vor dem Volk mit Zittern, und so wie in Jerusalem die Einwohner gezittert haben, als die Stadt von Nebukadnezar eingenommen wurde. Und du sollst zum Volk des Landes sagen, so spricht der Herr, Herr, von den Bewohnern Jerusalems im Land Israel, ihr Brot werden sie in Angst essen und ihr Wasser mit Entsetzen trinken, weil ihr Land öde daliegt ohne seine Fülle, wegen der Gewalttat derer, die in ihm wohnen. Also es ist Konsequenz ihrer Sünde. Und die bewohnten Städte werden in Trümmern liegen und das Land wird eine Einöde werden, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Gott dem Volk Israel verheißen. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ihr mir treu seid, durch den Segen, den ich euch gebe. Aber wenn ihr mir untreu seid, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, durch die Züchtigung, durch den Fluch, den ich über euch bringe, das Gericht. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, was ist das für ein Sprichwort, das ihr im Land Israel habt, indem er sagt, die Tage ziehen sich in die Länge und jede Vision geht verloren. Offensichtlich ein Sprichwort, was sie hatten. Und darum sage ich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, ich will diesem Sprichwort ein Ende machen und man soll es nicht mehr als Sprichwort gebrauchen in Israel, sondern rede zu ihnen, nahe herbeigekommen sind die Tage und das Wort einer jeden Vision. Denn es wird nicht länger irgendeine nichtige Vision oder irgendeine schmeichlerische Wahrsagung geben inmitten des Hauses Israel. Denn ich, der Herr, ich rede das Wort, das ich rede, wird auch geschehen. Es wird sich nicht länger hinziehen, denn in euren Tagen, widerspenstiges Haus, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht der Herr, Herr. Also eine ähnliche Situation, die Petrus beschreibt. Gott spricht, in dem Fall, er schreibt über die Wiederkunft, Jesus wird wiederkommen und es gibt die Spötter, die sagen, ja, wo ist denn die Wiederkunft des Herrn? Warum kommt er denn nicht? Also Leute, die über Gott spotten, weil er scheinbar nicht das tut, was er angekündigt hat. Und Petrus sagt, und es ist Gottes Barmherzigkeit, weil er will, dass alle gerettet werden und niemand verloren geht, schenkt er noch Gnade. Aber so ähnlich war es da auch. Die Tage ziehen sich in die Länge, jede Vision geht verloren. Ach, wo ist denn das vorhergesagte Gericht? Es wird nicht eintreffen. Das war ein so ein Einwand, den die Israeliten haben könnten. Aber in euren Tagen, widerspenstiges Haus, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht der Herr, Ja, die Zeit der Erfüllung ist
nahe dran. 6 Jahre später gekommen. Zwischen 593 und 587 vor Christus war dann die Erfüllung. Er prophezeite, als ob er im Land Israel wäre, obwohl er ja in Babel ist.
Genau.
Das eigentlich war es ja Jeremia ja auch der Erfahrung.
Jeremia hat es in Jerusalem getan, den Leuten dort, und Hesekiel hat den Verbannten in Babylon erklärt, was abgeht und warum es abgeht. Und ich weiß nicht, ob die auch in Briefkontakt standen mit den Leuten in Jerusalem, mit ihren Verwandten. Vielleicht, dass die Botschaft auch so zurückkommt und sie es von verschiedenen Seiten hören, dass sie sehen, okay, der Herr spricht nicht nur zu Jeremia, sondern auch in Babylonien durch Hesekiel dieselbe Botschaft. Ja, es ist der Herr, lass uns umkehren. Das war Gottes Herz natürlich an dem Ganzen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, sieh das Haus Israel, sagt die Vision, die der schaut, geht auf viel spätere Tage hinaus und auf ferne Zeiten hin, weiß, sagt er. Das war auch ein möglicher Einwand. Ja, ist ja gut, das ist Gottes Wort, aber nicht an uns jetzt, für ferne Zeiten. Wir müssen uns nicht darum kümmern. Wir schieben es weg. Das sieht man heute auch, jetzt, oder?
So
Verhalten von Menschen, die einen sagen, ach, es wird nicht eintreffen, was der Herr gesagt hat. Guck mal, ihr redet von Konsequenzen von Sünde. Was, mir geht's doch gut, so wie ich lebe, ist doch alles in Ordnung. Der Blitz hat mich noch nicht getroffen, also wird schon okay sein für Gott, so diese Haltung. Und die anderen sagen, ja, ja, es wird kommen, aber später. Ja, Jesus wird kommen, aber später. Und irgendwann, ich glaube schon, dass es irgendwie Gott gibt und dass er auch mal richten wird, aber nicht jetzt, jetzt bin ich zu beschäftigt. Jetzt habe ich keine Zeit, genau.
Gott sagt heute, wenn er meine Stimme hört. Heute
ist der Tag.
Heute ist der Tag der Errettung. Weil es könnte unser letzter Tag sein, wir wissen es nicht.
Nicht aufschieben.
Aber gerade, wenn man jung ist, dann denkt man, ach,
ja,
ist noch weit weg und sterben durch irgendwann mit 90. Und,
ja.
Aber
jetzt lasst uns leben, ja, oder nach mit dieser Flut.
Genau.
Wir können heute Abend noch den Autounfall haben, der uns in die Ewigkeit bringt und was dann?
Gott, du Narr, ja, was hast du dir angehäuft, ist heute Nacht ist vorbei.
Genau, hol ich dann in deine Seele. Ja.
Darum sage ich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, es wird sich nicht länger irgendeines meiner Worte hinziehen. Das Wort, das ich rede, wird auch geschehen, spricht der Herr. Ja, und das gilt für jedes Wort, was in diesem Buch steht. Es wird geschehen, Gott ist treu. Er ehrt sein Wort über seinem Namen.
Ja.
Jesus hat gesagt, nicht ein Pünktchen wird vergehen.
Das Wort wird nicht vergehen. Ja.
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Verheißungen stehen absolut. Damit können wir uns, darauf können wir uns stellen, damit können wir rechnen, im Guten wie auch im Gerichtswort. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, weissage über die Propheten Israels, die da weissagen und sagen zu denen, die aus ihren eigenen Herzen weissagen, hört das Wort des Herrn, also falsche Propheten. Das war damals ein Problem, ist auch heute ein Problem. Es gibt viele, die für Gott reden wollen und prophezeien wollen. Meistens sagen sie den Leuten das, was sie gerne hören wollen, weil dann ist man populär und wird getätschelt und gehegt und gepflegt.
Genau. Nach ihrem Munde reden.
Was der Paulus dem Timotheus sagt im Brief, ja, sie werden sich die Lehre aufladen.
Die ihn in den Ohren kitzeln.
Genau,
mit einer Lehre, wo man halt gerade hören will, das ist jetzt toll, ah, das ist schön, ja, so soll es sein.
Und wir erinnern uns noch an die Auseinandersetzungen von Jeremia mit den falschen Propheten in Jerusalem, die auch gesagt haben, Friede, wir sind das Volk Gottes, uns wird nichts passieren, der Herr wird Jerusalem beschützen. Ein Jahr und der König wird wieder abgezogen sein, so in die Richtung, es wird nicht kommen. Und scheinbar gab es auch solche Propheten unter den Verschleppten in Babylonien, die vielleicht gesagt haben, es wird alles gut, Jerusalem wird nicht eingenommen werden, wir werden bald wieder zurückziehen. Ja. Und da schreibt Jeremia ihnen ja auch diesen Brief und sagt, ich habe gute Gedanken, Pläne der Zukunft, eine Hoffnung, aber 70 Jahre werden vergehen. Also baut euch Häuser, betet für die Stadt, in der er wohnt. Aber hier falsche Propheten. So spricht der Herr, Herr, wehe den törichten Propheten. Und er hat hier gesagt, sie weissagen aus ihrem eigenen Herzen. Also nicht das, was der Herr zu ihnen gesprochen hat, sondern das, was sie selbst sich wünschen. Vielleicht manchmal ist ja der Wunsch so groß, dass es ihnen fast als Realität erscheint. Das können Menschen auch tun. Menschen wünschen sich so sehr ein Kind, was immer, und gesund zu werden, geheilt zu werden, und wir dürfen immer um Heilung beten und wir freuen uns, wenn der Herr heilt. Aber manchmal ist dieser Wunsch so groß, dass Menschen dann die Realität verleugnen.
Und dass der Wunsch größer wird als die Gottesbeziehung. Dass man so dann nur noch das sieht und den anderen Tag gar nicht mehr ihn als Erfüllungsgehilfen vielleicht benutzen.
So spricht der Herr, Herr, wehe den törichten Propheten. Ist töricht, ne? Wenn wir nicht nach Gottes Offenbarung handeln, sondern nach unserem Herzen, nach unseren Gefühlen, nach unseren Wünschen, die ihrem eigenen Geist nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben. Wie Füchse in den Trümmerstätten sind deine Propheten geworden, Israel. In die Risse seid ihr nicht getreten und die Mauer habt ihr nicht vermauert, um das Haus Israel her, um standzuhalten im Kampf am Tag des Herrn. Also sie waren keine wahren Propheten, sie haben das Volk nicht beschützt durch die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen, hat Jesus gesagt. Haben das Volk in Sicherheit gewiegt, statt sie zur Buße zu führen. Oder vielleicht zum König Nebukadnezar hinauszuführen, wie Jeremia gesagt hat. Es wäre besser für sie gewesen, aber es ist gefährlich, wenn Propheten falsch prophezeien. Und das Problem, wenn ich jetzt an heute denke, gab es ja auch so diese verschiedenen Prophetenwellen. Kansas City Propheten gab es in den 80er Jahren, 90er Jahren, so. Ich weiß von Leuten, da wurde über ganz viele Leute persönlich prophezeit und dann sind die weitergezogen und es ist nicht eingetroffen und die Leute waren enttäuscht und es hat sich aber nie jemand entschuldigt oder nachgefragt oder geprüft. Das lief über ein paar Jahre so und dann irgendwann haben die Leute gemerkt, okay, das fließt nicht so, dann ist das wieder abgeebbt, aber Problem, wir müssen alles prüfen an Gottes Wort. Sie schauen Nichtiges und Lügenwahrsagen, die da sagen, Ausspruch des Herrn, obwohl der Herr sie nicht gesandt hat, und dabei erwarten sie, dass er ihr Wort eintreffen lässt. Habt ihr dann nicht ein nichtiges Gesicht geschaut und habt ihr nicht Lügenwahrsagung gesprochen, als ihr sagtet, Ausspruch des Herrn, wo ich doch nicht geredet habe? Darum, so spricht der Herr, Herr, weil ihr Nichtiges redet und Lüge schaut, darum siehe, will ich an euch, ist der Ausspruch des Herrn, Herr. Also sie haben Nichtiges geschaut, waren vielleicht sogar selbst überzeugt, dass es richtig ist, was sie hier verkündigen. Ich persönlich würde mich nie hinstellen und sagen, ich bin ein Prophet und das ist das Wort des Herrn. So mit diesem Druck auch, mit diesem Anspruch, okay, wenn du ein Prophet sein willst, dann war Gottes Maßstab 100% richtig, oder im Alten Testament wurden sie gesteinigt. Ne? Also ich würde ein bisschen demütiger auftreten und sagen, hey, ich habe einen Eindruck, ich denke, der Herr legt mir was aufs Herz, aber prüft es. Und
genau.
Ich würde auch, wenn mir jemand ein Wort weiter sagt, würde ich das sagen, danke. Ich nehme es, ich schreibe es auf. Normalerweise spricht der Herr zuerst zu uns. Er hat meine Nummer. Das heißt, wenn er zu mir reden will, spricht er zuallererst zu mir normalerweise. Und dann kann er zur Bestätigung. Und wenn jemand zu mir kommt und ein prophetisches Wort hat und es passt, sage ich, okay, danke, ja, das ist eine Bestätigung. Wenn nicht, sage ich, Dankeschön, ich schreibe es auf. Ich will es nicht zu schnell abtun, aber ich würde auch nie drauf losrennen auf das Wort von irgendeinem anderen. Wenn ich jetzt selber noch nicht einen Eindruck hatte oder eine Führung vom Herrn oder so, nur weil jemand anderer kommt und sagt, der Herr will, dass du das und das tust, würde ich sagen, Dankeschön, aber ich warte, bis der Herr das zu mir persönlich.
Als, nur als Bestätigung in dem Sinn, dass du das selber tief in dir weißt. Dann ist es ja okay, wenn das dann noch.
Und das ist auch eine schöne Sache, wenn man Bestätigung bekommt. Ja, also ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Das, ne? Sehr gut sogar. Gerade wenn der Herr dir was Herausforderndes sagt, dann mach einen Glaubensschritt. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil ihr Nichtiges redet und Lüge schaut, darum siehe, will ich an euch, ist der Ausspruch des Herrn. Also der Herr nimmt es persönlich, wenn Menschen sein Volk irre führen. Und Lüge tut immer weh. Also es bringt nichts, wenn wir versuchen, durch Lüge irgendwas zu verdecken, die Wahrheit zu verdecken, was schön reden. Letztendlich schadet es ja seinem Volk, diese angenehme, nette Botschaft, die diese falschen Propheten gebracht haben. Das wollte das Volk hören, aber das war nicht das, was sie hören mussten. Im Kreis meines Volkes sollen sie nicht sein und im Verzeichnis des Hauses Israel werden sie nicht aufgeschrieben sein und in das Land Israel werden sie nicht kommen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, Herr bin. Also Wahrheit ist wichtig. Wir wollen ja Dinge schönreden, wenn wir ein Problem sehen. Ich denke, wir alle kämpfen mehr oder weniger mit Menschenfurcht und es ist unbequem, jemanden zu konfrontieren. Und ja, lieber die nette Beziehung und das, ja, der ist immer nett, der sagt immer das, was ich hören will. Aber manchmal, wenn wir predigen, Bernd, ne, oder wenn wir in der Seelsorge sind, müssen wir manchmal den Finger in die Wunde legen und auch sagen, hey, guck mal, das ist, was Gottes Wort sagt. Und es ist nicht Liebe, wenn wir wegschauen, wenn jemand anderer in eine falsche Richtung rennt oder sündigt und sich wehtut, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, ist immer Zerstörung und Leid. Und ich schaue auch nicht zu, wenn meine Kinder den Finger in die Steckdose stecken.
Nee, ich gucke mir auch nicht zu reden. Genau.
Weil ich ja der Freund von meinem Kind sein will und dann sonst, ach nee, wenn ich da jetzt, dann wird es mich hat vielleicht nicht so mögen oder so.
Also, genau.
Ja, Jesus hat ja auch einige unpopuläre Dinge gesagt in seiner Zeit. Ganz geradlinig, er war
sein
ganz, ganz klar angesprochen. Genau. So, jetzt entscheidet euch. Mhm. Zwingt euch ja zu nichts.
Genau. Deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen Friede, obwohl kein Friede da ist, und baut es eine Wand, siehe, sie bestreichen sie mit Tünche, sagt zu den Tünche-Streichern, sie sollen fallen. Es kommt ein überschwemmender Regen und ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen und ein Sturmwind wird sie spalten und siehe, die Mauer fällt. Also dieses Bild, die haben ihnen einen Frieden und eine Sicherheit vorgespielt, die nicht da waren. Die haben ihnen so eine Mauer, eine sichere Mauer vor Augen gemalt, die sie beschützen wird. Aber in Wahrheit war es keine starke Mauer, die war nur schön angestrichen. So wie wenn Filme gedreht werden und es werden so diese aus Sperrholzplatten, diese Platten, diese Fassaden aufgebaut und schön angestrichen und verputzt, das sieht aus wie ein festes Haus, aber in Wahrheit ist nichts dahinter. Das ist das Bild, was er hier gebraucht. Wird man euch nicht sagen, wo ist das Getünchte, das ihr getüncht habt? Darum, so spricht der Herr, Herr, so lasse ich einen Sturmwind losbrechen in meinem Grimm und ein überschwemmender Regen wird durch meinen Zorn kommen und Hagelsteine durch meinen Grimm zur Vernichtung. Und ich breche die Mauer ab, die ihr mit Tünche bestrichen habt und lasse sie zu Boden stürzen, dass ihr Grund bloßgelegt wird und sie sollen fallen und ihr werdet in ihrer Mitte umkommen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Sagt er auch immer wieder. Ihr werdet erkennen, ich bin Gott. Ich tue, was ich sage. Und so werde ich meinen Grimm vollenden an der Mauer und an denen, die sie mit Tünche bestreichen. Und ich werde zu euch sagen, die Mauer gibt es nicht mehr und die, die sie tünchten, gibt es nicht mehr. Die Propheten Israel, die über Jerusalem weissagten und für es Visionen des Friedens schauten, obwohl kein Friede da ist, spricht der Herr. Herr, also diese falsche Sicherheit. Das ist ein Problem, wenn wir Menschen falsche Sicherheit geben, wo es keine Grundlage gibt. Ja, manche vertrauen auf die Taufe, weil sie als Baby getauft wurden. Das sehe ich insofern problematisch, weil es für Leute eine falsche Sicherheit sein kann. Die denken, ich bin noch getauft, ich bin gerettet, ist doch alles okay. Oder jemand, der klar in Sünde lebt, würde ich persönlich nie eine Sicherheit geben und sagen, ja, aber du bist gerettet, du kommst in den Himmel, ist auch alles gut so. Paulus schaut, der hat ganze Listen, sagt, wer in Unzucht lebt und wer habsüchtig ist und bla bla bla, werden das Reich der Himmel nicht erben.
Wie ist es zum Beispiel in Afrika, weil wir immer wieder diese Art von Gesprächen führen, mit Tulani auch, ja. Da gibt es Traditionen, wenn der Brautpreis bezahlt ist, die Braut, dann sind die verheiratet. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Sie haben nicht mit einem Priester geheiratet oder sind nicht getraut worden und vor Gott leben sie in Sünde?
Ist die Frage, was das für eine Tradition ist. Also damals in Israel war ja Hochzeit auch relativ einfach.
Der hat sein Zelt.
Der ist gekommen, hat seine Braut, die meistens haben die Väter sich das ja auch ausgemacht, dann hat er seine Braut geholt, hat sie nach Hause genommen und ist mit ihr vor Zeugen, diese Zeugen waren draußen natürlich, ist mit ihr in das Haus und hat die Ehe vollzogen und damit waren sie offiziell verheiratet.
Bei denen ist es noch anders.
Wenn
die erste Nacht die Braut zu der Schwiegermutter. Die schläft mit der Schwiegermutter.
Das ist ja ein Albtraum. Aber da, gut, da kann sie sich noch mal überlegen, ne, ob die zwei sich vertragen oder nicht. Also für mich wäre die Frage, ist das eine offizielle, anerkannte Zeremonie, die praktisch auch gilt, rechtlich, oder ist es, wenn man es heute in unserer Kultur machen würde, dann hätte das ja keinen verbindlichen Charakter, ne?
Ja gut, weil die Verwaltung da ist.
Aber ich ziehe zu meiner
Verlobung. Der Brautpreis ist bezahlt worden und die Braut gehört der Familie.
Die gehört der Familie.
Das ist Eigentum.
Gut, wenn es ein offizieller Akt ist und verbindlich ist, so wie bei uns eine standesamtliche Hochzeit, würde ich sagen, dann gilt es vielleicht. Wenn es natürlich so ein Ding ist, da gibt es noch immer eine Hintertür und naja, das ist nicht offiziell, dann würde ich sagen, eher nein, da kenne ich die Tradition zu wenig.
Ja, aber da gibt es auch viele Diskussionen, weil sie dann sagen, ja, dann leben wir alle in Sünde, weil wir ja nicht vor Gott praktisch getraut worden sind. Und wir sind traditionell.
Also die machen gar keine christlichen oder kirchlichen Trauungen?
Nein, sie bezahlen den, keiner kann sich leisten eine Hochzeit, das ist eine ganz andere Welt.
Also ich habe auch Freunde in Österreich, die auch gesagt haben, unsere standesamtliche Hochzeit ist die gültige Hochzeit, die gilt auch vor dem Herrn. Die haben auch gar nicht kirchlich geheiratet. Also das finde ich soweit okay. Aber Hochzeit in der Bibel ist immer ein offizielles Commitment. Und also was ich auch schon hatte, ist, dass Leute gefragt haben, kannst du mich kirchlich trauen? Aber wir wollen nicht offiziell heiraten, weil wir studieren noch und dann kriegen wir mehr Geld und dann haben wir mehr Unterstützung. Und da sage ich, nee, das mache ich nicht.
Das geht ja dann nicht.
Weil das wäre genau das Gegenteil. Das wäre halt, wir machen offiziell was, aber rechtlich gesehen sind sie nicht verheiratet. Also das sage ich immer, Standesamtliche kommt zuerst. Ja. Ehe ist immer was Offizielles. Was immer das dann in der jeweiligen Kultur heißt, da gibt es ja unterschiedliche Traditionen. Genau. Aber bei uns ist es das Standesamt und du bist eben nicht verheiratet, du giltst nicht als verheiratet in unserem Land, wenn du nicht standesamtlich geheiratet hast. Deswegen mache ich das auch nicht.
Und wenn die jetzt beide gläubig sind und dann kommen die Eltern dazu und die machen diesen Bund der Ehe, also vor Gott, und beten dann und dass es irgendwie zusammenkommt.
Das Geld, wie viel Geld bezahlt wird, die Familie nennt einen Preis und der Preis wird bezahlt oder die kommen nicht zusammen. Tulani will jetzt etwas ganz anderes reinbringen. Er möchte im ganzen Dorf richtig heiraten vor Gott und ja, die leben noch immer, obwohl er den Preis bezahlt hat, die leben
noch immer getrennt. Und ich sage mal, es muss ja eine kirchliche Hochzeit muss ja auch nicht viel kosten, ne? Das ist ja immer eine Frage.
Ja, aber gut, in Afrika, ja, da kostet aber das ganze Dorf. aber nee, ich freue mich, dass er Zeugnis geben möchte. Er ist Pastor und er hat gesagt, ja, ich möchte Zeugnis geben, ich möchte das alles sehen, so wie das, dass es so in Ordnung geht vor Gott.
Das ist auch schön, sage ich
und
mal.
Das finde ich auch sehr schön. Und
jetzt bewusst in Gottes Gegenwart oder mit der Gemeinde auch heiratet.
Ich hoffe, wir werden dabei sein.
Schön. Haben Sie schon einen Termin?
Ja, 9.12. Hubi kommt gerade am nächsten Tag an.
Vers 17, und du Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Töchter deines Volkes, also auch die Frauen kommen nicht zu kurz. Es gab auch falsche Prophetinnen. Wir müssen es gab.
Was sind wir denn? Beziehen?
Vers 17.
13, 17.
Wir wissen, es gab auch Prophetinnen in Israel.
Das ist eine ganz andere Übersetzung.
Hulda war eine von ihnen zum Beispiel.
Ja, Hoffnung für alle, das ist viele ganz anders.
Und du Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Töchter deines Volkes, die aus ihrem eigenen Herzen weissagen. Und weissage gegen sie und sage, so spricht der Herr, Herr. Wehe denen, die Binden zusammennähen, für alle Handgelenke und Kopfhüllen machen, für Köpfe jeden Wuchses, um Seelen zu fangen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen, wo es darum geht, was die da genau nähen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das Priester-Outfit oder besonderes Propheten-Outfit, was die da gemacht haben. Keine Ahnung. Also, es geht darum, um Seelen zu fangen, dass sie Menschen hinter sich her ziehen. Gibt es heute auch. Manche sind im Fernsehen davon. Verloren.
19,
ja. Um Seelen zu fangen. Seelen wollt ihr fangen bei meinem Volk und andere Seelen für euch selbst am Leben erhalten. Und ihr entweiht mich bei meinem Volk für einige Hände voll Gerste und für einige Bissen Brot, indem ihr Seelen tötet, die nicht sterben sollten, und Seelen am Leben erhaltet, die nicht leben sollten, indem ihr mein Volk anlügt, das auf Lügen hört. Also wir sehen hier, worum es denen das ging. Die waren Prophetinnen um des Profits willen.
Ja.
Gibt es auch heute im Leib Christi Leute, die aus Profitgier ihren Dienst ausüben und den Leuten das erzählen, was sie hören wollen. Es gibt so die Philosophie heute, ja, wir wollen möglichst viele Ungläubige in die Gemeinde holen und deswegen verwässern wir die Wahrheit ein bisschen. Wir reden nicht mehr über Sünde, wir reden auch nicht mehr über Hölle oder irgend sowas, sondern das so Wohlfühlbotschaften, dass man ja viele, dass die Gemeinde voll ist, aber die Gemeinde sind die Herausgerufenen aus der Welt, die Abgesonderten von der Welt und nicht vermischt und Kuschelbotschaft, und das ist eine Gefahr auch. Er sagt hier, sie lügen mein Volk an. Und dadurch sterben sie. Sie töten Seelen. Und wenn in den Kirchen heute das Evangelium nicht mehr verkündigt wird, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass wir ihn brauchen, dass wir es für uns persönlich annehmen müssen, dass wir ihn persönlich einladen müssen und ihm hingeben müssen, wenn das nicht mehr gepredigt wird, sondern irgendwelche Kuschelbotschaften und die Leute gehen in die Kirche und sterben und wachen in der Hölle wieder auf, dann sind die Leute verantwortlich, die Lüge gepredigt haben. Dieses liberale Blabla von wegen, es gibt keine Hölle und es gibt Sünde nicht mehr wirklich und den Teufel nicht mehr wirklich. Und das ist ein anderes Evangelium, es ist nicht mehr die Wahrheit. Also sehr aktuell, die Menschen, wie gesagt, haben sich nicht geändert, wie du gesagt hast vorhin.
Wahrsagerinnen für Geld.
Darum so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an eure Binden, in denen ihr die Seelen wie Vögel fangt und will sie von euren Armen wegreißen, was immer das war. Scheinbar waren die Leute beeindruckt von dem Zeug, was sie getragen haben. Da haben sie so, heute wäre es vielleicht so dieser Priester-Talar oder was, und die Leute sind, wow, ist das ein Mann Gottes und eine Frau Gottes in der Nonnenkluft vielleicht, die sagt sicher die Wahrheit. Aber wenn sie es nicht sagt, wenn sie ein falsches Evangelium verkündigt, macht sie sich schuldig, ist sie mitverantwortlich. Darum spricht der Herr, siehe, ich will an eure Binden, in denen ihr die Seelen wie Vögel fangt und will sie von euren Armen wegreißen und ich lasse die Seelen los, die ihr fangt, die Seelen, dass sie wegfliegen. Und ich reiße eure Kopfhüllen weg und rette mein Volk aus eurer Hand, damit sie in eurer Hand nicht mehr zur Jagdbeute werden. Also Gott kümmert sich persönlich, er kämpft persönlich für sein Volk gegen diese falschen Prophetinnen und Propheten, die sie verehrt haben. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, weil ihr das Herz des Gerechten mit Lüge verzagt macht, obwohl ich ihm doch keinen Schmerz zugefügt habe und weil ihr die Hände des Gottlosen stärkt, damit er nicht von seinem bösen Weg umkehrt, sich am Leben zu erhalten. Also offensichtlich dem Gerechten haben sie irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht oder Druck, Druck aufgelegt. Das kennen wir auch, Gesetzlichkeit, gesetzliches Zeug. Und denen, die in Sünde gelebt haben, die haben sie bestätigt. Das ist schon okay, das ist schon in Ordnung. Die Hände des Gottlosen gestärkt, dass er nicht von seinem bösen Weg umkehrt, sich am Leben zu erhalten. Darum soll er nicht mehr Nichtiges schauen und nicht länger Wahrsagerei treiben. Und ich werde mein Volk aus eurer Hand retten und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Machen wir das nächste Kapitel noch, das passt gut dazu. Und es kamen Männer von den Ältesten Israels zu mir und sie setzten sich vor mir nieder. Also jetzt Leute in Babylonien von den Ältesten dieser jüdischen Gemeinschaft, die da in Babylonien war. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Also sie waren Götzendiener, sie haben für was anderes gelebt als Gott, aber sie wollten Weissagung. Und Gott sagt, soll ich mich von ihnen befragen lassen? Hesekiel, soll ich mit ihnen reden? Passiert auch manchmal, dass Leute kommen, die ganz klar nicht Gott nachfolgen wollen, in Sünde leben und dann aber so einen Wahrsager haben wollen. Ja, was sagt denn der Herr? Und was will denn der Herr? Und manchmal sogar sagen, warum redet der Herr nicht zu mir? Ja, Hesekiel, der Herr ist nicht taub zu hören, sondern eure Sünden haben eine Trennung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Ich meine, der macht hier echt einen Affentanz, der Hesekiel, der predigt, der liegt auf einer Seite, der verbrennt seine Haare, er zieht aus, gräbt durch das Haus, also wirklich sehr auffällige Sachen, verkündigt ihnen das Wort und sie reagieren nicht drauf, aber kommen dann zu ihm und wollen irgendein besonderes Wort von Gott haben. Und das macht Gott natürlich nicht mit, wenn wir nicht ehrlich reagieren wollen und tun wollen, was er uns sagt, warum soll er dann zu uns reden? Manchmal suchen Leute so nach einer Ausnahme, das steht zwar im Wort, aber wir wollen anders leben und ich hätte gern ein Wort vom Herrn, der sagt, für euch ist es okay. Das wird nicht passieren. Gott sagt, nee, ich rede nicht, wenn ihr nicht meinen Willen tun wollt, dann werde ich gar nicht zu euch reden. Wenn ihr einen Götzen in ihrem Herzen gehabt, was immer das war, Materialismus oder Unzucht, diese Fruchtbarkeitsgötzen, auf jeden Fall haben sie für was anderes gelebt als für Gott. Sollte ich mich da von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Jeder Mann vom Haus Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, ich, der Herr, ich selbst lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen, gemäß der Menge seiner Götzen, damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allesamt um ihre Götzen willen von mir abgewandt haben. Also ich antworte euch gemäß eurer Götzen. Götzendienst ist ein Riesenproblem. Gott möchte unser Herz für sich alleine haben, dass wir wirklich für ihn leben und unser Leben sich um ihn dreht und sonst niemanden oder nichts anderes. Nicht eine andere Person, nicht was in dein Haus, Geld, Ruhm, was immer es ist. Darum sage ich zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, kehrt um. Das ist immer Gottes Antwort. Ja. Wenn wir Götzendienst treiben, wenn wir in Sünde leben, dann ist Gottes Antwort immer, kehr um. Erwarte kein anderes Wort. Das ist das Programm für dich, wenn du gerade bewusst gegen die Wahrheit, gegen Gottes Wort lebst. Kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und von allen euren Gräueln wendet euer Gesicht ab. Denn jedermann vom Haus Israel und von den Fremden, die sich in Israel aufhalten, der sich von mir trennt und seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt, also ist wieder was im Herzen zuerst, dieser äußere Götzendienst, dass Leute dann sich niedergeworfen haben vor irgendwelchen Götterstatuen oder ihre Kinder verbrannt haben oder mit Tempelprostituierten da ihre Sachen abgezogen haben oder sich besoffen haben, was immer es war, diese Äußerlichkeiten war immer eine Reaktion eigentlich vom Herzen. Es fängt im Herzen an. Deswegen sagt Jesus, da fängt es an, die Lust im Herzen. Wenn du einer Frau bist und hinterher guckst, wenn du dann verheiratet bist, dann hast du schon Ehe gebrochen. Das ist das Problem. Wenn du hast in deinem Herzen, dann hast du schon gemordet. Ja. Das Herz ist das Problem. Darauf müssen wir so aufpassen. Hatten wir auch am Sonntag vor 2 Wochen. Deswegen werde ich es jetzt hier nicht vertiefen. Aber achtet auf euer Herz. Ihr entspringt die Quelle des Lebens. Welchen Vers war mal? Hier, Vers 7. Jeder, der sich von mir trennt und seine Götze in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, um mich für sich zu befragen, ich, der Herr, ich selbst lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen. Und ich richte mein Angesicht gegen einen solchen Mann und mache ihn zu einem Denkzeichen und zu Sprichwörtern und rotte ihn aus der Mitte meines Volkes aus. Gottes Antwort ist Gericht, wenn sie nicht umkehren. Also erst die Antwort ist, kehr um, wenn sie nicht umkehren, dann ist Gericht, dann macht er dich zu einem Zeichen. Das hat er ja auch über Israel gesagt. Wenn ihr Götzendienern nachläuft, dann werde ich mich verherrlichen, indem ich euch richte, dass die Völker erkennen, dass ich Gott bin. Guten wie im Schlechten, durch Segen oder durch Fluch, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn aber der Prophet sich verleiten lässt und ein Wort redet, dann habe ich, der Herr, diesen Propheten verleitet und ich werde meine Hand gegen ihn ausstrecken und ihn aus der Mitte meines Volkes austilgen. So sollen sie beide ihre Schuld tragen, wie die Schuld des Fragenden, so wird die Schuld des Propheten sein, damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirre und sie sich nicht mehr mit all ihren Vergehen unrein machen. Und sie werden mir zum Volk und ich selbst werde ihnen zum Gott sein, spricht der Herr, Herr. Also Wort der Hoffnung zum Abschluss. Aber er sagt, ich werde beide richten. Die, die ihr Herz verhärten, die die Wahrheit nicht hören wollen und auch die falschen Propheten, die sie sich dann anstellen und die das Ganze dann ausnutzen. Das war so ein Teufelskreislauf. das Ganze. Und beide machen sich schuldig.
Bedenklich ist es ja, dass es eigentlich die Ältesten von Israel waren, die hier da in Babel waren. Und die sollten eigentlich Vorbilder sein für die Zurückgebliebenen, also für die in dieser Gefangenschaft als geistliche Leiter. Und kann man ja alles übertragen. Das ist, dass man da auch aufpassen muss, als wenn man da so berufen ist oder als Ältester berufen ist und dann hält Gott den Spiegel vor.
Gibt ja die Listen in Timotheus und Titus, die Anforderungen an Älteste, also Vorbilder im Glauben sein. Und zum Abschluss sehen wir hier das Gegenteil von Abraham. Erinnert euch Abraham und Sodom und Gomorra, wo Abraham gebeten hat um seines Neffen Lot willen und seiner Familie. Was wenn nur
dann
40 Gerechte sind, was wenn nur 20 sind, was wenn nur 10 oder 5? Und der Herr sagt, ich werde nicht zerstören.
Also gehandelt, ja.
Aber hier sagt er, das Gericht ist beschlossen, wenn sie nicht umkehren. Das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Untreue begeht, und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Stab des Brotes zerbreche und Hunger hineinsende und aus ihm Menschen und Vieh ausrotte, und das ist passiert, und diese drei Männer wären in seiner Mitte Noah, Daniel und Hiob, also angesehene Männer aus dem Alten Testament, es würde um ihre Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr. Herr. Also selbst wenn heilige Männer eintreten, es werden nur die Gerechten gerettet werden. Israel hat ja immer gedacht, wir sind Gottes Volk, uns kann nichts passieren. Wir sind Nachkommen all dieser heiligen Männer, haben sie noch zur Zeit Jesu gedacht. Wir sind doch Abrahams Kinder. Und Jesus war auch sehr deutlich, hat gesagt, ihr seid Teufelskinder. Das ist, was ihr gerade seid. Oder Johannes der Täufer, der war auch sehr direkt, hat gesagt, tut der Buße würdige Werke. Also nur weil ihr Nachkommen Abrahams seid, oder Noahs, oder Daniels, oder Hiobs, das wird euch nicht retten. Nur weil deine Mama in die Kirche geht und dein Papa und deine Oma gläubig war, das wird dich nicht retten.
Als Kind.
Oder wenn ich böse Tiere das Land durchstreifen lasse, sodass sie es entvölkern und es eine Öde wird, weil wegen der Tiere niemand hindurchzieht, ich frage, ob das jetzt wörtlich ist, oder Raubtiere auch oft ein Bild für heidnische Völker, vielleicht auch ein Bild auf Nebukadnezar und die Babylonier hin. Während diese drei Männer in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sie allein würden gerettet, das Land aber würde eine Öde werden, wird er im Kapitel 18 nochmal deutlicher sagen. Der Sohn und die Tochter werden nicht an der Schuld des Vaters mittragen und nicht umgekehrt. Jeder ist für sein Leben verantwortlich. Jeder ist für sich verantwortlich und ich werde jeden für sich persönlich verantwortlich halten. Also du hast nichts voraus, weil deine Mama gläubig ist oder dein Papa. Nee, du musst eine eigene Entscheidung treffen und Jesus selbst nachfolgen. Oder wenn ich das Schwert über jenes Land kommen lasse und spreche, Schwert fahre durch das Land und aus ihm Menschen und Vieh ausrotte und diese drei Männer werden in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, und er lebt. So würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden gerettet werden. Oder wenn ich die Pest in jenes Land sende und meine Grimm in Blut über es ausgieße, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, sie würden weder Sohn noch Tochter retten, sie würden um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele retten. Also diese drei mächtigen Männer, die auch Fürbitter waren, und wir an Daniel denken, Gott hat sein Gebet erhört, Hiob hat seine Fürbitte erhört, Noah hat gepredigt, die auf ihn gehört haben, seine Familie zumindest, die sind mit ihm gerettet werden worden, aber...
Und Daniel ist ja schon vorher in die Gefangenschaft gekommen, vor dem Ezekiel, und war noch ein junger Mann und war trotzdem schon mit in einem Atemzug genannt mit Noah und Hiob. Also er war schon ein... Daniel war schon ein sehr bewährter, hingegebener junger Mann.
Ja. Vorbild.
Genau.
Freue ich mich auch schon drauf, wenn wir zum Buch Daniel kommen. Das ist auch ganz, ganz spannend. Denn so spricht der Herr, Herr, Vers 21. Ja, wenn ich nun meine vier bösen Gerichte, Schwert und Hunger und böse Tiere und die Pest gegen Jerusalem entsende, das, was er vorhin so immer wiederholt und aufgezählt hat, Ezekiel wiederholt immer viel, um aus ihm Menschen und Vieh auszurotten, doch siehe, Entkommene werden darin übrig bleiben, die herausgeführt werden, Söhne und Töchter. Siehe, sie werden zu euch hinausziehen, und ihr werdet ihren Weg und ihre Taten sehen. Er spricht jetzt zu den Verbannten, die schon in der Gefangenschaft sind. Also es werden noch andere nach euch hierher kommen aus Jerusalem. Und ihr werdet euch trösten über das Unheil, das ich über Jerusalem habe kommen lassen, alles, was ich über es habe kommen lassen. Und sie werden euch trösten, wenn ihr ihren Weg und ihre Taten seht, und ihr werdet erkennen, dass ich nicht ohne Ursache all das getan habe, was ich an ihm getan habe, spricht der Herr, Herr.
Darauf gebe ich dir auch ein Wort.
Also Gott hat einen Grund. Gott richtet nicht gerne, nur wenn er muss. Aber er ist auch gnädig. Und er lässt seinen Überrest, und das ist der Trost. Und wir wissen, im Neuen Testament sind wir der gläubige Überrest, die wir an Jesus glauben. Wir haben die Verheißung des Heils und der Vergebung. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Das ist unsere Hoffnung. Vater, danke für dein Wort heute Abend.
Ja.
Danke, dass du durch diese Männer zu uns sprichst. Und dass du dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir auch für deine Gnade, Herr. Danke, dass wir nicht ins Gericht müssen. Zumindest nicht ins Gericht, wo es um Verdammnis geht, sondern nur, wo es um Belohnung geht. Danke, dass wir sicher sein dürfen in dir, Jesus. Danke, dass du genau das Gegenteil bist von diesen falschen Propheten, Herr. Dass du eine gute Wand aufgerichtet hast, Herr, die uns schützt vor dem Gericht. Dass du unsere Schuld getragen hast, dass wir begleitet sein dürfen mit deiner Gerechtigkeit. Du bist zuverlässig und treu, und dafür danke ich dir. Ja, und ich möchte auch beten für all unsere Familien und Freunde, die dich noch nicht kennen.